Hallihallo, willkommen zurück bei einer neuen Folge Hey Bananas. Heute
Hey Bananas.
Mit einem Gast. Wir arbeiten noch an einem Jingle.
Ja, genau, das war er gerade.
Heute mit einem Gast mit Martin Beetz. Oder Betz, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen.
Beetz, richtig.
Beetz, gut. Und Martin, du hast bei der Deutschen Telekom gearbeitet, dort da verschiedene Positionen, unter anderem Innovationsmanager und auch Sustainability Culture Transformation Manager, da musst du uns mal gleich ein bisschen mehr erzählen.
Gerne.
Und du hast das insgesamt, wenn ich mich jetzt nicht irre, 13 Jahre circa gemacht und zusammen auch mit Peter Rochel, glaube ich, den wir ja auch bei uns im Podcast hatten.
Genau.
Und beschäftigt dich auch sehr, sehr viel mit Bitcoin. Erzähl uns doch gerne mal ein bisschen mehr, vor allem über deine Zeit in der Deutschen Telekom und aktuell, was du so gerade machst.
Genau, ja, sehr gerne. Also, ne, Martin B. ist mein Name.
Willkommen.
Also, genau, vielen Dank für die Einladung und das ganze Klassische vorweg. Genau, ich habe 13 Jahre bei der Deutschen Telekom alle möglichen IT- und Innovationsmanagement-Projekte gemacht, von Chatbot-Development über Arbeitsplatzsysteme, auch teilweise für den asiatischen Markt oder andere Märkte, um so ein bisschen kulturell. Und habe immer so ein bisschen mich mit dem Thema beschäftigt, wie verändert eigentlich Technologie die Art, wie Menschen interagieren? Wie verändert Technologie, wie Menschen arbeiten, wie Menschen denken, wie Menschen zusammenhandeln und so weiter? Und habe das in den verschiedensten Bereichen gemacht, habe unter anderem auch das Thema, wie du schon gesagt hast, Nachhaltigkeit irgendwann mit auf dem Schirm gehabt und dann eine Zeit lang in einem Nachhaltigkeitsdepartement der Deutschen Telekom gearbeitet. Und dann bin ich mit dem Thema Bitcoin in Berührung gekommen und habe festgestellt, holy moly, das verändert wirklich fundamental alles. Hatte mir das vorher schon ein paar Mal angeschaut, das Thema aber schlicht und ergreifend nicht verstanden und nicht verstanden, welchen immensen Einfluss eine alternative Geldtechnologie für nicht nur, wie Menschen miteinander interagieren, sondern auch für das ganze Thema Nachhaltigkeit hat. Und habe angefangen, mich damit intensiver zu beschäftigen und habe eine Beratungsfirma zu genau dem Thema gegründet. Und dann jetzt auch zusammen mit meinem jetzigen Co-Founder, dem Peter Rochel, wo wir uns damit auseinandersetzen. Weil es gibt so zwei Sachen, die man dabei machen kann, die interessant sind. Das eine ist das Thema Bitcoin und was ermöglicht eigentlich Bitcoin an neuen Geschäftsmodellen, an neuen Produkten, daran, wie man Services und so weiter neu denken kann. Und auf der anderen Seite aber gehört zu diesem ganzen Themenkomplex die Fragestellung, was wollen denn eigentlich Kunden? Wie sind die Entscheidungsprozesse von Kunden? Wie verhalten die sich? Und haben dann eine Beratungsfirma gegründet, UTXO Solutions, die sich genau mit dieser Frage beschäftigt. Wie treffen Menschen Entscheidungen? Unter welchen Bedingungen wechseln sie zu einer neuen Lösung? Und wie kann man das mit dem Thema Bitcoin verbinden, um entsprechend gute, gewinnbringende, aber auch nachhaltige Geschäftsmodelle darauf zu bauen, die tatsächlich auch funktionieren und nicht nur eine schöne Idee in der Schublade sind?
Und hast du, also du hast jetzt gesagt, dass ihr versucht, zumindest den Firmen das Bitcoin-Thema näher zu bringen und auch zu überlegen, was für eventuell Use Cases die da haben könnten. Hast du da vielleicht ein Beispiel, du musst jetzt auch keine Firmen nennen oder so, aber ein Beispiel, was ihr in letzter Zeit so gemacht habt, um einfach unseren Zuhörern
das greifbarer zu machen.
Ich nehme mal ein Beispiel, was ich immer sehr, sehr prägnant finde, ist. Jetzt weiß ich nicht, wie viel die Zuhörer jeweils über das Thema Bitcoin wissen, aber grundsätzlich, Bitcoin ist digitales, dezentrales, mengenmäßig begrenztes Geld. Und das hat einige Implikationen. Das hat die Implikation, dass es niemanden gibt, der es kontrolliert. Es gibt niemanden, sondern es ist wirklich tatsächlich, ne, deshalb dezentral. Es ist digital, das heißt, anders als zum Beispiel ne, klassisches Geld, Euro oder sowas, kann man es auf einer technischen Ebene einsetzen, weil du Transaktionen sofort settles. Das heißt, wenn ich dir heute eine Überweisung mache, dann ist das Geld bei dir in 3 Tagen da. Das heißt, ich kann mit meiner Leistungserbringung nur dann heute schon anfangen, wenn ich tatsächlich einen gesicherten Rechtsrahmen drumherum habe, was in einem globalen Umfeld aber sehr schwierig ist, weil ich da über Grenzen hinweg und so weiter. Und das ist mit Bitcoin anders, weil es einfach auch ein technisches Geld ist. Und das ermöglicht, es gibt also nur ein Bitcoin existiert in mehreren Ebenen, da springe ich jetzt schon ein bisschen tiefer rein, aber eine der Sachen, die Bitcoin möglich macht, ist über das sogenannte Lightning-Netzwerk, dass du Payment-Streaming machst. Also Payment-Streaming kannst du dir so vorstellen, wenn Leute jetzt zum Beispiel diesen Podcast zuhören würden und das wäre jetzt ein Bezahl-Podcast, also ne, dann könnten die sagen, okay, jede Minute, das, also ne, gibt's auch, es gibt, das nennt sich Payment, also das nennt sich Podcasting 2.0, gibt's bei Podcasts tatsächlich auch, dann könntest du hingehen und sagen, ich streame jede Minute, die ich diesen Podcast höre, streame ich ein paar Sats, das ist die kleinere Einheit eines Bitcoins, das ist das Äquivalent zu Euro und Cent, nur mit mehr Abstand, streame ich einen von mir festgelegten Wert an Sats rüber. Und das heißt, solange mir der Podcast Wert bringt, solange ich den spannend finde, solange ich den interessant finde, kriegt ihr quasi was dafür. Und in dem Moment, wo ich ausschalte, hört das Ganze einfach auf. Das heißt, man könnte sowas machen, auch zum Beispiel für, wenn man sich zum Beispiel Netflix anschaut. Netflix, die meisten Leute kennen das, die haben nicht nur Netflix, sondern die haben auch Disney Plus, die haben Amazon Prime, die haben 12 Millionen Streaming-Dienste und kommen überhaupt nicht dazu, abends so viel zu gucken, dass sich das tatsächlich lohnt und finden irgendwann, oh, das ist aber ziemlich doof, vielleicht sollte ich doch irgendwie Netflix abschalten oder Disney Plus abschalten, aber dann hast du wieder den ganzen Hassel mit dem Vertrag und drumherum. Und da könntest du jetzt einfach hingehen und sagen, du machst Payment-Streaming. Das heißt, solange du guckst, bezahlst du quasi eine Pay-per-Use für die Serie. So, und das gibt es natürlich, Pay-per-Use-Systeme ist ein System, was in der Wirtschaft ein ganz spannendes Thema ist, weil es einfach andere Möglichkeiten gibt. Und wir haben das zum Beispiel mit Heidelberger Druckmaschinen ein System entwickelt, wo es genau darum ging zu gucken, wie kann man Pay-per-Use-Systeme mit Bitcoin umsetzen, wo es darum ging, um die Fragestellung, Heidelberger Druckmaschinen haben große Druckmaschinen, ne, die kosten mehrere Millionen im Zweifel, diese riesigen, ne, das sind ja nicht diese Heimdrucker, sondern das sind ja diese riesengroßen Industriedrucker. Und dann verkaufen die einen und dann verkaufen sie wieder ein paar Monate keinen und dann verkaufen sie wieder einen und dann hast du so einen sehr schwankenden Revenue-Fluss, sehr schwierig für die Planbarkeit. Und dann würden die ganz gerne zum Beispiel hingehen und sagen, okay, ich würde gerne ein regelmäßiges Einkommen haben. Das ist ja so dieser Wechsel von einem Transactional Value, dass du halt manchmal Geld bekommst und dann wieder lange nicht, zu so einem Current Revenue, dass du halt die ganze Zeit Geld kriegst. Ja. Und da dann die Überlegung zu machen, okay, kann man darüber Payment Streaming machen, dass man beim Kunden den Drucker hinstellt, aber der trotzdem noch der Heidelberger Druckmaschinen gehört und dann quasi jedes Mal, wenn der druckt, zahlt der ein paar Sats für den Druck. Und jedes Mal, wenn der gewartet wird, zahlt er ein paar Sats und dass du quasi so ein Payment Streaming System für Industriedrucker aufsetzt. Oder wir hatten sowas auch für Gabelstapler, dass du quasi während du die mietest, abhängig davon, ob du die nur gemietet hast und die irgendwo rumstehen oder ob die laufen, je nachdem kannst du unterschiedliche Level machen, kannst darüber zum Beispiel Payment Streaming machen. Das ist zum Beispiel so ein Use Case, was man damit machen kann.
Ich habe nur zwei, drei Fragen.
Ja, bitte.
Darf ich? Erstmal zurück zum Thema Netflix. Wie findet diese Transaktion statt? Ist es, wenn ich, während ich gucke, werden Subs immer wieder aufs Netflix-Konto geladen oder trackt er die Zeit, in der ich gucke und rechnet dann am Ende ab?
Nee, währenddessen. Also es ist Echtzeit.
Also quasi on-time. Ja, okay.
Genau.
Und dann die nächste Frage jetzt zum Beispiel bei dem Beispiel mit den Druckern. Was ist jetzt der könnte das ja auch machen, indem er einfach die Nutzungen abrechnet und dann nach jeder Nutzung quasi ihm einen Lastschrifteinzug schickt. Jetzt als Beispiel, ganz altmodisch. Es würde aber auch funktionieren. Das Geld würde drei Tage später da sein, aber es würde funktionieren.
Na, tendenziell würde es nicht drei Tage später da sein, sondern 60 Tage später, weil du dann eine Abrechnungsperiode hast, weil du ja nicht, also das ist das, was ich vorhin meinte. Bitcoin ist technisches Geld, das ist kein und unser derzeitiges Geldsystem ist juristisches Geld. Also du hast eine ganze Menge an juristischen Konstrukten drumherum, die absichern, dass das Geld tatsächlich zu dir kommt. Und Bitcoin ist technisches Geld. Das heißt, du kannst eine Rechnung im Sekunden- oder Minutentakt schicken und es ist überhaupt kein Problem, weil es komplett technisch, komplett automatisiert abläuft. Und die wird auch komplett in dem Zeitraum, also wird dann innerhalb von Sekunden bezahlt. Und das bedeutet, dass du einen sofortigen, also wirklich zum Zeitpunkt der Nutzung das machen kannst. Und wenn du eine Abrechnungsperiode hast, dann hieße das, du schaust dir an, wie die Nutzung Pay-per-Use über einen Monat ist und dann machst du die Abrechnung. Dafür brauchst du im Zweifel nochmal keine Ahnung, 14 Tage, weil klassische große Unternehmen, bis du das alles, ne, gemacht hast. Und dann stellst du dem Kunden die Rechnung und die hat normalerweise dann ein Zahlungsziel von 30 bis 90 Tagen. Und das heißt, du bekommst das Geld im Prinzip, sagen wir, 60 bis 90 Tage später. Und das heißt, du hast einen rollierenden Kredit, den du deinem Kunden gibst, in Höhe von mindestens mal dem monatlichen Nutzvolumen. Und dieser Kredit erzeugt Opportunitätskosten, die du dem Kunden in Rechnung stellen musst, was das Ganze wieder teuer macht. Du hast im Zweifel ein Forderungsmanagement drumherum und das führt einfach dazu, dass es preislich diese ganzen Pay-per-Use-Modelle zum großen Teil nicht funktionieren, weil sie zu aufwendig und zu teuer sind.
Mhm. Also, und noch eine Frage, bevor wir ins Thema, was hat Bitcoin überhaupt mit KI zu tun, einsteigen. Das heißt aber erstmal, dass das Hauptargument ist, ich will das jetzt nicht kleinreden, aber das Hauptargument ist die verkürzte Zeit, bis ich das Geld erhalte als Kunde, also als quasi als Serviceanbieter.
Also ist jetzt in dem Beispiel ist das ein Punkt. Ein weiterer Punkt ist, dass du es international anders gestalten kannst, weil du zum Beispiel...
Okay, grenzübergreifend.
Genau, grenzübergreifend. Also du könntest, ich mache mal ein anderes Beispiel, was das besser illustriert. Wenn ich jetzt hingehe und ich möchte Programmierservices von, keine Ahnung, Leuten in Afghanistan beauftragen. Ja. Die sind im Zweifel vielleicht eine günstigere Workforce, aber von hier nach Afghanistan Zahlungen zu machen, hat Zahlungsnebenkosten von bis zu 15 Euro pro Zahlung. Mhm. So, das macht mir meinen ganzen Case an der Stelle kaputt. In Bitcoin kann ich das sehr einfach machen und ich kann es auch da wieder, ne, in dem Moment, wo ich die Leistung bekommen habe, sehr schnell abrechnen. Es ist von den Nebenkosten, es ist sehr günstig und es ist international, weil es technisches Geld ist, kein juristisches Geld. Braucht es keinen gemeinsamen Rechtsraum, damit die Zahlung funktioniert. Für restliche Sachen ist ein gemeinsamer Rechtsraum nach wie vor sinnvoll, klar, aber für die reine Zahlung zum Beispiel braucht es das nicht.
Okay, und dann jetzt meine letzte Frage, Onur, die schwebt mir seit Anfang an im Kopf. Du hast am Anfang gesagt, dass Bitcoin nicht kontrolliert werden kann, aber wenn die Geldmenge begrenzt ist, dann hat ja der das meiste Geld, also die meisten Coins hortet, die meiste Kontrolle, oder nicht?
Die,
also über den Marktpreis zum Beispiel, ne? Oder wie viel ist am Markt verfügbar? Weil wenn es begrenzt ist, dann kann ja theoretisch nicht jeder davon nutzen, wenn ich jetzt zum Beispiel 90% der Bitcoins halte, als Beispiel. Das würde ja nicht gehen. Aber dadurch habe ich ja eine gewisse Art Kontrolle.
Nee, du hast keine Kontrolle über das Netzwerk. Also, die Kontrolle, also du, wenn du, sagen wir, 30% aller Bitcoins halten würdest, was mit Abstand das meiste wäre, was überhaupt, also ne, so viel hat niemand. So, mal angenommen, du hättest das, dann hättest du halt die Kontrolle über einen ganzen Haufen Geld, aber es würde dir keine Kontrolle über die Spielregeln des Geldes geben. Also ja, du könntest trotzdem nicht verändern, wie viel Bitcoin es insgesamt gibt. Es gibt insgesamt 21 Millionen Bitcoin, die aus jeweils 100 Millionen Satoshi bestehen. Das heißt, ne, genug, dass das für alle reicht. Dass jeder halt dann, also das als globales Geld funktionieren kann. Aber es heißt trotzdem nicht, dass du, wenn du super viel Geld hast, du die Spielregeln ändern kannst. Und das ist, wäre jetzt eine längere Diskussion, aber das ist in unserem heutigen Geldsystem anders. Wenn du enorm viel Geld hast, dann kannst du bestimmen, wie die Spielregeln des Geldes für dich funktionieren. Du hast andere Möglichkeiten über Kredite. Kredite erzeugen Geld, auch längere Diskussionen, kann man mal separat machen. Aber genau, und das ist halt an der Stelle, wie viel Bitcoin du hast, gibt dir nicht mehr oder weniger Kontrolle über das Bitcoin-Netzwerk.
Super, vielen Dank. Jetzt weiß ich auf jeden Fall viel mehr über Bitcoin als vorher.
Also ich habe noch eine kleine kurze Frage, bevor wir einsteigen. Du meinst ja, dass jetzt die Heidelberger Druck,
Heidelberger Druckmaschinen.
Druck, genau. Druckmaschinen, dass ihr das da irgendwie mit denen umgesetzt habt und müssten die nicht theoretisch dann auch sagen wir, der Heidelberger Druckmaschine geht jetzt zu einem Kunden, stellt er die Maschine hin und die Nutzung wird per Satz bezahlt. Muss dann der Gegenüber, also der Kunde, der diese Maschine mietet, nicht Bitcoins oder Satz kaufen vorher? Oder wie funktioniert das?
Ja, also es gibt verschiedene Modelle. Wen das ein bisschen mehr interessiert, ich habe einen Vortrag zu genau dem Thema vor, ich glaube, 2 Jahren, auf der Bitcoin-Konferenz in Innsbruck gehalten und da ist genau das Thema, weil es gibt verschiedene Modelle, wie du mit sowas umgehen kannst. Entweder wenn der Kunde selber Bitcoin hält oder du gehst hin und sagst, du machst quasi einen Liquidity-Provider, wo du hingehst und sagst, du hast quasi ein Fiat, also Euro oder Dollar oder ne, das, diese ganzen, was als Fiat-Währung bezeichnet wird, weil sie aus dem Nichts geschaffen werden, nach Fiat Lux. Du hast quasi ein Konto bei dem und dann hast du quasi ein Bitcoin-Konto und dann in dem Moment, wo du eine Zahlung veranlasst, wird das einfach entsprechend abgerechnet und hast dann quasi so ein Zwei-Konto-Modell. Mhm. Also du musst, also klar, damit du Bitcoin transferieren kannst, musst du Bitcoin haben, aber es gibt Möglichkeiten, wie du das sehr einfach gestalten kannst, wenn Unternehmen keine höhere Bitcoin-Exposure haben wollen. Das war vor 2 Jahren noch eher ein Thema. Das wandelt sich gerade, weil wir einfach sehen, dass das Thema Bitcoin massiv an Fahrt aufnimmt. Ne, BlackRock hat jetzt gerade in einem kleineren VIP-Investor-Circle gesagt, naja, also Leute, ich würde euch mal empfehlen, macht mal eine 27%ige Portfolio-Allokation in Bitcoin. Und damit ist die Frage, hat der Kunde Bitcoin an irgendeinem Punkt relativ schnell geklärt? Mit einem Ja hat er.
Okay, kannst du also dieser Vortrag ist auf YouTube oder?
Genau. Verlinken wir in den Show Notes.
Genau, in den Show Notes können wir die verlinken. Ist auf jeden Fall interessant, würde ich mir auch angucken. kommen wir zum Thema KI und was Bitcoin damit zu tun hat. Oder, wie du mir gesagt hast, nein, Onur, Bitcoin kann KI helfen und nicht andersrum. Und ich habe da auch ein bisschen selber mal Recherche betrieben, weil ich fand die Aussage sehr interessant. Und du hast ja auch das Lightning-Netzwerk erwähnt und da habe ich jetzt auch bei meiner Recherche herausgefunden, dass Lightning selber jetzt auch quasi, wenn es jetzt korrekt ist, dann muss mich korrigieren, aber die Lightning quasi ein System rausbringt, wo KI Bitcoin verwenden kann, um Schnittstellen zum Beispiel, das ist jetzt ein Beispiel, um Schnittstellen zu bezahlen, um dort eine Antwort draus zu generieren.
Genau.
Das wäre so quasi ein Use Case, der mir in meinen Kopf kommen würde und den ich auch so häufig gelesen habe.
Genau. Das wäre zum Beispiel eine so Sache. Es gibt einen Vortrag, können wir wahrscheinlich auch verlinken, vom Jörg Hermsdorf, den er in Davos letztes Jahr gehalten hat, zum Thema Bitcoin is the lifeblood of advanced AI technology, der sich im Prinzip mit dem Thema beschäftigt. Wenn ich ein digitales Geld habe, dann bedeutet das, dass eine KI, gerade je advanceder sie ist, die ja eine rein digitale Entität ist, damit arbeiten kann, was sie mit Bargeld nicht ohne menschliche Intermediäre tun kann. Und das ist ein mega spannender Punkt, weil das ermöglicht plötzlich, dass ich KI-Cases habe, in denen ich sowas machen kann wie eine KI beauftragt eine andere KI mit der Lösung eines Problems, ne? Die eine spezialisierte KI beauftragt eine andere spezialisierte KI und bezahlt sie aus dem, was sie wiederum bekommt dafür, dass sie das gemacht hat. Also dass du quasi ein komplettes Bezahlökosystem zwischen verschiedenen KI-Agenten aufbauen kannst, was dadurch, dass das Settlement, also die Verrechnung der Rechnung, sofort passiert, auch tatsächlich in einer ganz anderen Geschwindigkeit passiert, als wenn der eine KI-Agent auf den anderen KI-Agenten warten muss, bis nach 3 Tagen die Bezahlung über das Banksystem durch ist.
Da habe ich jetzt auch, also es scheint mir so, dass das so eine Plattform ist. Da gibt es Fetch AI, die sowas Ähnliches machen. Ich weiß nicht, eventuell kennst du die.
Es gibt so eine ganze Reihe an. Also ja. Lightning an sich ist ja ein, also vielleicht nochmal so ein bisschen Basics. Ne? Bitcoin ist ein Protokoll. Das heißt, da steckt keine Company dahinter. Es ist komplett dezentral. Es gibt niemanden, der dem Bitcoin gehört oder der Bitcoin also entwickelt hat. Und jetzt irgendwie das verwaltet oder sagt, wie das jetzt genau aussehen soll oder wie die technischen Spielregeln ist. Das ist ein Protokoll, was stetig weiterentwickelt wird. Und auf diesem Protokoll gibt es, ähnlich wie man das vom Internet kennt, wo es ein Übertragungsprotokoll gibt und ein Applikationsprotokoll und einen Anwendungslayer und so weiter, wo es auch mehrere Layer gibt, gibt es das auch bei Bitcoin, wo es quasi, ne, Layer 0 ist quasi die Bitcoin Main Chain, worüber darauf alles verrechnet wird. Und dann gibt es Aufbauprotokolle wie zum Beispiel Lightning, die auch jeder für seine eigenen Anwendungen verwenden kann. Und dann kannst du zum Beispiel hingehen und sagen, mit Lightning, was ein auf schnelle Zahlungen optimierter Layer ist, der quasi die Bitcoin aus der Mainchain verwendet, die Sicherheitselemente aus der Mainchain verwendet und dann für beschleunigte Zahlungen wiederum verwendet, kann jeder damit was bauen. Und da gibt es alle möglichen Unternehmen, die sich auch damit auseinandersetzen, wie können wir genau mit diesen Capabilities, dieses Lightning-Protokolls, jetzt mit AI, mit KI interagierende Systeme bauen. Wie können wir das integrieren, auch in bestehende Systeme, um damit einfach einen kompetitiven Vorteil zu erlangen?
Genau, also da hatte ich, wie gesagt, da hatte ich Fetch AI gefunden, die quasi die anbieten, deine Agenten zu hosten, die du baust. Mhm. Die Agenten, also quasi so eine Plattform, wo ganz, ganz viele Agenten gehostet werden und die untereinander auch miteinander sprechen können, so wie du es jetzt gesagt hast. Und dass diese Agenten sich auch gegenseitig bezahlen können. Und dort wird dann sehr wahrscheinlich dann auch der Bitcoin wieder eingesetzt. Oder kurze Frage, Laienfrage, Litecoin gehört zu Lightning zufälligerweise? Nee,
nein. Okay, es ist, nein, es gibt auch das, ne? Ich sag in diesem, wir reden jetzt die ganze Zeit über Bitcoin. Es gibt natürlich noch, ich glaube, weiß nicht, das letzte Mal, als ich geguckt habe, waren es, glaube ich, 30.000 andere Coins, weil es natürlich ein offenes Protokoll ist und alle möglichen Unternehmen gesagt haben, okay, wir probieren mal unseren eigenen Coin. Die sind aber alle nicht dezentral und eignen sich aus verschiedensten Gründen nicht als Zahlungsmittel. Das ist so eine technische Spielerei. Damit kannst du auch Sachen machen. Ich will das nicht komplett kleinreden, aber es ist halt kein Geld, weil es einfach verschiedene fundamentale Anforderungen nicht erfüllt, um als Geld funktionieren zu können. Deshalb, also ob das jetzt Litecoin oder Ethereum oder Monero oder whatever. Also wie gesagt, über 30.000, wahrscheinlich inzwischen mehr, die wachsen in Menge. Jedes Mal, wenn der Bitcoin-Preis nach oben geht, ein ganzes Stück.
also genau, das war zum Beispiel die eine Plattform, die ich öfter jetzt so, wo die öfter erwähnt wurde, die Fetch AI-Plattform. Es gab auch noch Bittensor. So, das war ein bisschen komplizierter. Das scheint auch so was Ähnliches zu sein. Da gibt es ein White Paper dazu. Scheinbar noch keine wirkliche Plattform oder die wird noch entwickelt. Da geht es auch um Marktplätze, die erzeugt werden, wo dann Marktplätze untereinander wieder miteinander reden können. Und da gab es zum Beispiel so, also ich habe mal Use Cases gesucht für diese Plattform, für Fetch AI auch unter anderem. Und da war zum Beispiel, muss mal kurz gucken, was hatte ich mir hier aufgeschrieben? Ist zum Beispiel Energiehandel, also Nutzung der Plattform für den dezentralen Handel mit Energie, wobei intelligente Agenten Angebote und Nachfrage in Echtzeit abgleichen. Dort kann ich mir gut vorstellen, dass Bitcoin zum Beispiel da zum Einsatz kommt.
Genau.
Das ist also quasi kein echtes Geld mehr nötig ist.
Man müsste das gar nicht so kompliziert machen. Ich mache mal ein einfaches Beispiel. Wenn du heute zur Automatisierung Zapier nutzt und du möchtest, keine Ahnung, für deinen Social Media Workflow Zapier einsetzen, dann kannst du in Zapier eine ChatGPT-Schnittstelle machen und dann verbraucht Zapier, während es das automatisiert durchläuft, ChatGPT-Tokens. Und dafür musst du natürlich vorher deine ChatGPT-Tokens machen und gucken, dass du das Budget und dann wird das auf monatlicher Basis abgerechnet. Das wäre ein einfacher Case, das könntest du genauso gut und tendenziell kosteneffizienter über Lightning machen, indem einfach Zapier quasi eine Schnittstelle sagt und sagt, pass auf, das ist dein Input, das ist der Preis, den ich dafür bereit bin zu zahlen, das ist, ne, wenn der Output mindestens folgenden Kriterien entspricht, könnte man auch zum Beispiel machen und das irgendwie erfolgsbasiert und so weiter machen, weil du weißt, dass es in jedem Fall kommt, oder könntest einfach sagen, pass auf, hier, ChatGPT, das ist dein Input, gib mir den Output und für den Output kriegst du dann einen entsprechenden monetären Betrag in Satoshis, also in Sats.
Ich habe eine Frage als Unternehmer. Ich sehe, also mich kräuseln die Haare schon, wenn du jetzt sagst, hey, bei jeder Nutzung wird extra abgerechnet, weil dann denke ich immer wieder, okay, die Rechnung brauche ich dafür einmal, ich muss die in der Buchhaltung zusammenführen und mein Buchhalter wird mich killen, so, weißt du, was ich meine? also ich verstehe, was du meinst. Ich sehe, ich freue mich eigentlich in der Regel darüber, dass ich das gesammelt als Endnutzer bekomme und dass ich diesen kostenlosen Kredit bekomme, dass das quasi später erst gezahlt wird und nicht sofort.
Aber er ist nicht kostenlos. Das ist die Sache, er ist nicht kostenlos. Weil, also es sieht, nein. Er sieht für dich kostenlos aus, aber natürlich ist das auf den Preis draufgeschlagen. Das ist
ein Abrechnungsmodell draufgeschlagen, okay.
Ja, natürlich. Also das ist so wie, wenn du 15% Rabatt irgendwo kriegst, dann heißt das nur, dass der Preis vorher 15% nach oben gegangen ist. Das ist, also du kriegst einen kostenlosen Kredit. Das ist, Klarna wirbt mit kostenlosen Krediten und du zahlst 20% mehr, wenn du dir das genau anschaust. Also es sieht kostenlos aus, Ist es aber nicht, kann es auch nicht sein, weil alle Kosten, die auf Unternehmensseite entstehen, musst du an deinen Kunden in irgendeiner Form weitergeben, weil wenn du es nicht machst, machst du Minus. Und deshalb ist es nie kostenlos, es ist nur intransparent.
Ja, schön gesagt. Stimme ich dir zu. Jetzt habe ich mal eine andere Frage. Ich sehe in den Bereichen, es ist bestimmt, also ich habe das nur mal gelesen, deswegen frage ich das jetzt einfach. Mhm. Es gibt ja das Thema Bitcoin Mining. Mhm. Und es gibt ja auch, dass zum Beispiel die KI sorgt ja bei Grafikkarten und so weiter dafür, dass sie effizienter arbeiten. Mhm. Das heißt, du brauchst quasi weniger Hardwareleistung, kriegst aber weniger, mehr Leistung raus insgesamt. Mhm. Also weniger Hardware, mehr Leistung raus. Mhm. Hast du was mitbekommen, ob sich das aufs Mining insbesondere auch was ausgewirkt hat? Kann man dadurch jetzt irgendwie schneller minen? Gibt es da neue Methodiken oder
Trends? Ich würde eher sagen, die konkurrieren mit den Grafikkarten gerade.
Nee, also tatsächlich.
Oder die nutzen die neuen die Grafikkarten, um schneller Coins zu minen, kann ja auch sein.
Nee, also.
Wenn sie rankommen.
Ich mache mal einen kleinen Exkurs zum Thema Mining, weil Mining ist in mehrerer Hinsicht super spannend, sowohl für. Also ist generell spannend, ist aus einer Umweltperspektive ein super hilfreiches Thema. Also ist ein, auch wenn das häufig missverstanden ist, ist Mining, also Bitcoin Mining eine enorm umweltfreundliche Technologie. Und es ist einer der, der Hebel, der die Kosten für KI-Kalkulationen deutlich senken kann, meines Erachtens. Aber dafür muss man so ein bisschen Basics verstehen, wie Mining funktioniert. Die grundsätzliche Logik von Mining ist, dass alle 10 Minuten wird an die Bitcoin-Blockchain ein weiterer Block hinten dran gehängt. Und es gibt einen Weg, der entscheidet, wer diesen Block hinten dran schreibt. Weil es ist ja ein dezentrales System. Das heißt, es gibt nicht einen, der diese ganzen Blöcke schreibt. In diesen Blöcken sind die ganzen Transaktionen drin, wer wem was an Bitcoin geschickt hat. Und die werden, es ist so ein bisschen wie, also der beste Vergleich ist, wenn ich sage, sag mir eine Zahl zwischen, ne, ich habe mir eine Zahl überlegt zwischen 1 und 1 Million, rate. Und dann sagst du 7381 und dann sage ich, nee, ist es nicht, es ist 7382, aber wenn du richtig rätst, dann darfst du den nächsten Block schreiben und du kriegst einen Block-Reward. Und das sieht ein bisschen komplizierter aus, da gibt es eine komplizierte Rechnung mit einem sogenannten SHA-256-Algorithmus und dafür gibt es spezielle Maschinen, die hart darauf getrimmt sind, das zu machen. Das ist an sich keine komplexe Mathematik, aber es ist sehr viel Aufwand. Das heißt, es ist, deshalb heißt es Proof of Work, weil du musst viel Strom reinstecken, damit du das am Ende findest. Gleichzeitig gibt es aber einen Anreiz, möglichst günstigen Strom zu verwenden. Und möglichst günstiger Strom ist immer dann vorhanden, wenn du den Strom anderweitig nicht brauchst. Also, einfaches Beispiel. Wenn zu Ostern hardcore die Sonne scheint, dann produzieren alle Photovoltaikanlagen massiv viel Strom. Gleichzeitig ist die Industrie gerade, braucht überhaupt keinen Strom oder nur sehr wenig Strom, weil es ja gerade Ostern. Also ist viel mehr Strom da, als du eigentlich brauchst. Also musst du deine Solaranlagen abschalten, weil niemand den Strom verwenden kann. Strom muss immer sofort verwendet werden. Du kannst den
Lagerung ist das große Problem.
Genau, du kannst ihn, aber wenn du in eine Batterie reintust, dann ist das technisch gesehen trotzdem Verwendung. Also Strom muss immer, es muss immer ein Gleichgewicht, und zwar ein sehr empfindliches Gleichgewicht zwischen wie viel Strom kommt rein ins Netz und wie viel Strom geht raus aus dem Netz entstehen. Und das heißt, der günstigste Strom ist Überschussstrom, ist Strom, der nicht gebraucht wird. Und wir haben massive Mengen an, wie viel Strom wir aus, gerade in der regenerativen Energie, abschalten. Und so, und das heißt, Bitcoin Mining gibt jetzt zum Beispiel Photovoltaikanlagenbetreibern die Möglichkeit, den Strom, den sie anderweitig nicht loswerden würden, der quasi negativ auf ihren Business Case einzahlen würden, den trotzdem an einen Bitcoin Miner zu geben, weil du einen Bitcoin Miner jederzeit an- und ausschalten kannst, hoch und runter fahren, vollkommen flexibel, so viel du meinst, so viel meinst du eben, und dann, wenn du es halt gerade nicht brauchst, dann nicht mehr. Und das macht es zu einer enorm nachhaltigen Technologie, die Kosten der Stromproduktion, gerade im regenerativen Umfeld, massiv senkt. Weil es immer dann, wenn zu viel Strom da ist, diesen Strom abnehmen kann.
Aber das macht ja nicht jeder so.
Das macht ja tatsächlich.
Das Gleiche kann man ja eigentlich auch sagen, wenn, also kannst du ja auch zu denen sagen, die Kohle produzieren, die haben ja auch einen Überschuss, und dann kannst du auch sagen, ja, ich nehme jetzt euren günstigen.
Aber es lohnt sich nicht, weil Kohlestrom signifikant teurer ist. Also es gab das vor ein paar Jahren in Kasachstan, wo der Staat Kohle super heftig subventioniert hat. Und dann war es tatsächlich für eine Zeit lang attraktiv für Bitcoin-Miner nach Kasachstan zu gehen und Bitcoin-Mining mit Kohlestrom zu betreiben, aber nur, weil der Staat die Kohle dort so heftig subventioniert hat. Ansonsten ist Kohlestrom so teuer, du musst überlegen, wenn du wie viel zahlt ihr für euren Strom zu Hause? Deutschland ist ja, ne, hat ja ganz geile Strompreise.
Glaube ich, oder 100.
Ja, aber also pro Kilowattstunde, was sind das? 30, 40, 50, Industriestrom vielleicht 15 Cent.
Sagen wir mal ja.
Ja, so. Damit sich das,
ehrlich gesagt, genau. Nachgucken.
Genau, damit sich das mit Mining lohnt, bist du im Bereich von 6 Cent. 6 Cent ist also überhaupt nicht kompetitiv mit dem, was du als Privatanwender oder auch als Industrieanwender verbrauchen würdest. Das lohnt sich nur, wenn du den Strom drüber hast. Das heißt, du hast sowas wie, es nennt sich Energy Cowboys. Das sind Leute, die quasi gucken, wo es auf der Welt gerade günstigen Strom gibt, der nicht gebraucht wird, weil irgendwo, keine Ahnung, ein Staudammkraftwerk gebaut wurde und die Bevölkerung drumherum aber noch nicht so viel Strom braucht oder weil es irgendwie abgeschaltet wird oder weil Bedarf und
das
die
heißt,
nicht heißt, zusammenpassen.
Ich zapfe den Strom aus meinem Netzwerk ab, aber es wird quasi mit dem Strom von da verrechnet.
Nee, das kannst du nicht. Du kannst nur du zahlst den Strom, den du kriegst. Also du kannst ja nicht jetzt, keine Ahnung, sagen.
Also wird quasi eine Laufbahn, also sagen wir mal, das ist irgendwo in Buxtehude und von Buxtehude, von dem Staudamm, wird dann der Strom direkt an mich weitergeleitet.
Ne,
oder ich gehe dahin.
Du gehst dahin, genau. Wenn du in Buxtehude einen Staudamm hast und dieser Staudamm produziert jede Menge Strom, aber es ist die Industrie hat sich noch nicht angesiedelt dort, dann gehst du hin, stellst dort ein paar Container mit Minern hin, nimmst den Strom ab, solange bis die Industrie da ist, die sagt, ich zahle dir aber mehr für den Strom, und dann gehst du mit deinen Minern irgendwo anders hin.
Mhm.
So. Okay. Und jetzt den Bogen zu KI. Ich weiß, es ist ein bisschen längere Ausholen. Und jetzt hast du das Thema dass KI ein super energiehungriges Thema ist. Also dieses Thema, ne, Grafikkarten, Rechenzentren betreiben und so weiter. Das ist ja, also ne, braucht ja einfach eine Menge Strom. Und das ist ein enormer Kostentreiber für das, was du alles mit KI machen kannst. Die Sache ist, KI kannst du aber nicht. Also wenn du Rechenleistung für Cloud Computing zur Verfügung stellst, dann kannst du die nicht wie ein Bitcoin-Miner einfach hoch und runter fahren, weil ansonsten ruft OpenAI bei dir an und sagt, Junge, was ist los mit dir? Stell uns mal die Leistung zur Verfügung, die vertraglich abgesichert ist, überspitzt formuliert. So, also kannst du das nicht machen. Das heißt aber im Umkehrschluss, dass du das nicht in anderen Bereichen koppeln kannst. Du kannst zum Beispiel hingehen und sagen, wenn du jetzt ein Rechenzentrum hast, dann produziert so ein Rechenzentrum ja eine ganze Menge an Wärme. Und Wärme an sich ist ja auch ein Gut. Also wenn du ein Gewächshausbetreiber bist, dann wäre es ja ganz geil, du könntest dein Gewächshaus heizen und zwar nicht mit einer Gasheizung oder einem Wärmetauscher, sondern indem du unter deinem Gewächshaus ein Rechenzentrum aufbaust und dann in dem Rechenzentrum KI-Betrieb hast und damit dein Rechenzentrum heizt. Das funktioniert aber nur, wenn du flexibel darin bist, deinen Wärmebedarf entsprechend anzupassen. Was aber wiederum mit KI und anderen Sachen, wo du ja konstant Leistung bereitstellen musst, nur eingeschränkt funktioniert. Und das heißt, du kannst jetzt eine Kombination machen und hingehen und sagen, ich habe ein Gewächshaus, das hat besonders heizintensive Monate von November bis Februar und dann hat das Zeiten, wo das auch Heizung braucht, weil, keine Ahnung, ich irgendwelche Südfrüchte in Norwegen anbaue, whatever, und weil es vielleicht günstiger ist, hier rüber zu fahren, was auch immer, so, dann brauche ich aber trotzdem eine Flexibilität und dann kannst du das kombinieren. Dann kannst du hingehen und sagen, und es gibt auch schon Anbieter, die genau sowas machen, dass du hingehst und sagst, du machst quasi Grundlast für deine Wärme mit Rechenzentrum, mit Cloud Computing, High Performance Computing, Monte Cristo Berechnung, whatever, also ne, egal ob das jetzt KI oder andere High Performance Computing Umfelder sind, und machst dann aber einen flexiblen Teil durch Bitcoin obendrauf, damit du das gemeinsam machen kannst und kannst quasi die Einnahmen aus der Wärme den Kosten gegenrechnen, die du die du für deine Rechenleistung hast und kannst damit den Preis senken, für dein Cloud Computing, für deine KI, das weil heißt, du das zweitverwenden kannst.
Das heißt, wenn ich 6 Cent sind, so die ist der Break-Even. Wenn ich da drüber bin, dann verdiene ich kein Geld. Dann gebe ich quasi mehr Geld für den Strom aus, als ich übers Mining verdiene.
Wenn du nur das Mining hast.
Ist das erstmal richtig?
Also, genau, ja, genau, das wechselt natürlich so ein bisschen.
Genau.
Aber wenn du natürlich halt noch Wärme hast, wenn du noch Wärme hast obendrauf, dann ist das natürlich, geht das in deinen Case positiv rein, weil dann kriegst du quasi den Reward aus dem Mining. Mhm. Und du kriegst das, was du von der Wärme, die du ja da ansonsten als, keine Ahnung, Gasheizung oder sowas hättest kaufen müssen, quasi den Ertrag für die Wärme noch rein. Und damit geht der Preis nach oben.
Denkst du, die Formel wurde absichtlich so gebaut, dass das so ist? Dass man quasi effizient Strom da einsetzt, weil das muss ja, ja, das wurde ja am Anfang so entwickelt. Smart, klingt auf jeden Fall super spannend. Mhm. Und jetzt aber die andere Frage, wieder zum Thema KI. Könnte ich dann nicht durch effizienteres, also das ist ja eine Verschlüsselungsmethode, soweit ich, oder ein Algorithmus, soweit ich verstanden habe, wo ich quasi einen Treffer landen muss. Mhm. Das heißt, ich mache ganz viele Versuche, bis ich irgendwann getroffen habe. So, das heißt, wenn ich dann stärkere Server, schnellere Server oder sonst was habe, kann ich quasi noch öfter und noch schneller in der gleichen Zeit Anfragen stellen. Also könnte ich doch theoretisch, wenn ich jetzt KI-System habe, was meine Hardware besser steuert oder meine Abfragen etc., könnte ich doch in noch kürzerer Zeit bei weniger Stromverbrauch noch mehr Anfragen stellen. Quasi also dieses Raten, was du vorhin gesagt hast. Nee. Würde ich dann nicht automatisch diese 6 Cent senken auf 5 Cent oder 4,5?
Nee, weil du das nicht kannst. Weil das das ist Teil der Sicherheitsfunktion. Das wäre jetzt ein bisschen technisch, aber der grobe Weg, wie das funktioniert, ist über diese sogenannten dieser SHA-56, das ist eine Hash-Funktion. Mhm. Das heißt, eine Hash-Funktion. Eine Hash-Funktion sieht im Prinzip so aus, dass du auf der einen Seite einen beliebigen Dateninput reinpackst. Also, ne, das kann die Zahl 1 sein, das kann aber auch die gesamte Harry Potter Septologie, wie auch immer der richtige Begriff ist, sein. Vollkommen egal. Und kriegst am Ende.
Das Spiel ist geil.
Und kriegst am Ende. Große Empfehlung übrigens: Harry Potter and the Methods of Rationality. Aber. Nebenbei. Du kriegst quasi hinten raus eine Zahl. Und diese Zahl, es ist vollkommen unmöglich abzuschätzen, wie diese Zahl hinten raus aussieht, abhängig von deinem Input vorne. Also es gibt keine klaren Regeln, die irgendwie sagen, wenn du von 1 auf 2 mit deinem Input gehst, dann verändert sich dein Output in der und der Art und Weise. Deshalb ist es reines Trial and Error. Deshalb kannst du nicht mit KI Pattern Recognition irgendwie feststellen, wie dieser Output aussehen muss. Und bei dem Output hinten wird einfach nur geguckt, wie sieht diese Zahl aus und wie viele, und dann gibt es eine Anforderung, wie viele der ersten, wie viele Nullen vorne dran an der Zahl sein müssen. Also, ne, wenn du im Prinzip sagst, die Zahl muss mindestens 0,0 und dann ist egal, was kommt, dann ist das ein gültiger Block. Und dann musst du quasi einfach ausprobieren, bis du irgendwas mit 0,0,0,0,0 findest, und das kannst du aber nicht durch KI optimieren.
Genau, aber das wollte ich gar nicht optimieren. Was ich optimieren wollte, ist die Anzahl der Anfragen, die ich in einer gewissen Zeit sende. Weil ich kann ja ich stelle mir das jetzt so vor, ich tippe eine Zahl ein, jetzt ganz banal gesprochen, ne? 0,0001 oder sonst was oder was auch immer. Und dann kommt hinten raus was anderes, das, was ich nicht vorhersagen kann, und das muss ein Treffer sein. Ist das kein Treffer, muss ich wieder versuchen, richtig? Sagen wir mal, ich kann mit meiner Hand in der Minute, weiß ich nicht, 50 Mal was eintippen und Enter drücken und das dann versuchen. Jetzt könnte ich natürlich auch einen Computer nehmen, der kann das natürlich viel schneller als ich. Modernere Computer können es noch schneller und noch häufiger. Und jetzt war meine Frage, durch KI-optimierte Hardware und Software natürlich, könnte ich es nicht schaffen, quasi jetzt mit neueren Methoden in der gleichen Zeit wie vorher, sagen wir mal eine Minute, habe ich vorher 40 Anfragen geschafft, schaffe ich jetzt 50 Anfragen und mein Chip, den ich jetzt benutze, der ist sogar noch effizienter als vorher und verbraucht weniger Strom.
Ich habe 10 mehr Anfragen schon. Das sind sogenannte ASICs, das heißt Application Specific Integrated Circuits, das heißt, das sind Chips, die wirklich genau nur das machen. Also die machen nichts anderes. Da ist kein Leeway irgendwie drumherum. Da schiebst du einfach nur deinen Input rein und es kommt der Output raus. Input rein, Output raus. Super effizient. Da reden wir über Chips im Terahash. Die machen, ne, jetzt muss ich gerade gucken, wie viele Nullen das sind. Ich hab's nicht im Kopf. Auf jeden Fall eine Menge. Also die machen signifikant mehr. Du kriegst da keine Da sind keine Ineffizienzen in dem Sinne drauf. Was du natürlich machen kannst, und da gibt es natürlich Überlegungen, wie kannst du KI im Chip-Design einsetzen, wie kannst du Steuerungslogiken optimieren. Du kriegst damit im Zweifel vielleicht bessere, also ne, in der Hardware-Entwicklung sicherlich, da ist das, wo KI ja auch eine Rolle spielen wird. Aber am Ende bist du trotzdem an dem Punkt, du musst eine gewisse Menge an Energie reinstecken und kriegst eine gewisse Menge an Versuchen quasi raus. Und natürlich verbessert sich die Hardware und wird effizienter und kriegt mehr raus, und das ist dann Hardware-Design und Chip-Design in dem Bereich. Es ist aber nicht, also meiner Einschätzung nach, ne, nichts, wo jetzt KI das irgendwie optimieren könnte, weil es im Fundamentalen sehr einfacher Prozess ist.
Ja, der jetzt nicht also durch, das, ja. Also, weil ich nehme jetzt immer Handys als Beispiel, weil Handys haben durch diese neuen Nanometer-Verfahren und Chip-Verfahren, die werden ja auch mit KI unterstützt, beim Chip-Design würde ich mal behaupten, weil das ja schon sehr granular ist für ein menschliches Gehirn, würde ich jetzt behaupten. Und da ist es ja auch so, du hast am Ende das neuere Handy mit gleicher Akkugröße, aber längerer Laufzeit. Und da habe ich mir jetzt gedacht, okay, wenn Strom so der entscheidende Faktor ist, dann müsste das ja theoretisch auch nachhaltig Auswirkungen haben auf diese Bitcoin-Industrie, dass quasi jedes Jahr durch neuere Chips, neuere Grafikkarten, die rauskommen mit besseren, effizienteren Chips, müsste es ja theoretisch immer besser werden. Aber was ich von meiner Seite immer gesehen habe, es wurde bis, also ich weiß, Nvidia hat jetzt eine neue Grafikkarte rausgebracht, wo Facebook und Co. alle schon hinterher sind und massig einkaufen. Aber davor war es dann immer diese gleiche GTX 3000 irgendwas, ich weiß nicht mehr genau, wie die heißt, die immer wieder gekauft wurde. Aber über Jahre hinweg gab es dann keine signifikanten Entwicklungen, oder warum war das so die beliebteste Grafikkarte? Hast du dazu ein paar
Infos? Für KI kann ich das nicht sagen. Ich weiß, also ich habe jetzt neulich gesehen, dass, ich weiß nicht, Grok war das, glaube ich, die jetzt mit neuen Verfahren für lineare Kalkulation statt parallele Kalkulation über Grafikkarten experimentiert haben und damit deutlich schnellere Ergebnisse angeblich erzielen. Das ist aber noch ein Release, und da ist ja auch Chip-Weiterentwicklung, wo man im Prinzip einen ähnlichen Weg geht, wie man das bei Bitcoin auch gegangen ist. Ne? Am Anfang hast du Bitcoin mit deinen Grafikkarten, beziehungsweise am Anfang konntest du das einfach mit deinem normalen Rechner machen, und irgendwann hat sich das weiterentwickelt, bis du tatsächlich bei Spezialhardware bist, die halt nur auf diesen Case ausgerichtet ist. Ne? Mit deiner Grafikkarte kannst du auch noch deinen Rechner normal betreiben und irgendwie, wenn du gerade nicht KI-Kalkulationen machst, noch ein bisschen zocken oder whatever. Mit einem ASIC-Miner kannst du das genau nicht machen. Also ne, mit so einem Application-Specific Integrated Circuit. Und natürlich sind Spezial-Hardware, mit der du halt nichts anderes machen kannst als KI-Kalkulation, auch etwas, wo sich KI logischerweise hinbewegt. Weil es einfach, wenn du halt auf einen Use-Case deinen Chip hardcore effizient designst, dann kommst du genau dahin. Und das ist eine Frage der Zeit. Und also ne, du siehst jetzt momentan, siehst du schon, dass Leute anfangen, bei der Auswahl ihrer Hardware, ne, du hattest lange Zeit im Privat- und auch im Business-Umfeld, also jetzt im Business, nicht im Backend, sondern im Frontend-Umfeld, dass es Leuten egal war, was sie für eine Hardware hatten, weil für die normalen Office-Tätigkeiten waren die meisten Sachen gut genug. Und jetzt fängt langsam an, das Thema eine Kaufentscheidung zu werden, dass du sagst, was für einen Chip nimmst du, weil du möchtest im Zweifel auch lokal Voice Generation oder irgendwelche Large Language Models für einzelne Cases laufen lassen können, weil wenn du mit einem offenen Large Language Model auf deinem Rechner privat laufen lässt, ist es halt günstiger, als wenn du dir einen der 12 Millionen .AI Use Cases, die halt irgendwas zusammengebaut haben, indem sie ein paar Prompts schön aneinandergereiht haben und ChatGPT im Backend laufen haben, laufen lässt, dann ist es halt, also ne, ist halt irgendwann eine Kostenfrage zu sagen, mache ich das eventuell lokal und wie viel Aufwand ist das und so weiter. Und natürlich, ich glaube, das ist das, also hardware-technisch wirst du eine Entwicklung haben, die einfach in eine Spezialisierungsrichtung geht. Und was dieses Energiethema angeht, ich glaube, was du hast, ist, es gibt tatsächlich eine KI-Komponente, die da sehr spannend ist, und das ist die KI-Komponente, dass du überlegst, wenn du Wärme aus dem Bitcoin-Mining nutzen willst, dann dir die Frage zu stellen, wann genau machst du das? Also es ist ja, ich glaube 2026 soll das kommen, dass alle Stromanbieter verpflichtet sind, dir einen Stundentarif anzubieten. Also wo du, es gibt ja einen Energiemarkt, und an dem Energiemarkt hast du unterschiedliche Preise. Und das heißt, ne, um 12 Uhr mittags ist der Strom günstiger als in den Abendzeiten, wo alle Strom wollen und aber gleichzeitig Photovoltaik nicht groß was produziert. Und momentan zahlst du ja einen einheitlichen Tarif. Und das ist das Ziel, dass du das halt nicht mehr machst, damit du dein Verhalten anpasst. Wenn du weißt, dass es günstiger ist, deine Waschmaschine zur Mittagszeit laufen zu lassen, dann machst du das im Zweifel. Wenn du keinen finanziellen Anreiz hast, machst du das im Zweifel nicht. Und das kannst du natürlich über KI optimieren. Und da gibt es auch, ein Bekannter von mir, die machen Heizungen, also Wohnungsheizungen für mit Bitcoin-Minern, wo du halt einen Bitcoin-Miner drin hast und der produziert dann halt Wärme für deine Heizleistung und gleichzeitig generiert der Bitcoin, sodass quasi die Kosten für deine Heizung dadurch sinken. Mit dem haben wir auch neulich eine Folge gemacht, können wir vielleicht auch nochmal verlinken.
Spannend. Das ist so ein Wandel vom Denken her, ne? Du versuchst quasi immer wieder nachhaltig zu denken, um deine Kosten einzusparen, damit das irgendwie profitabel bleibt. Dass du sagst, okay, hey, die Stromkosten sind höher, als ich ausgeben dürfte. Aber wenn ich jetzt die gewonnene Hitze nutze, um damit was anderes zu machen, was ich sonst mache, dann kann ich damit wieder was in die Kasse einfließen lassen und komme wieder positiv raus.
Wie kann man sich das vorstellen? Stecken die Grafikkarte in die Heizung rein und los geht's? Oder?
Ja, es ist also, ja, so ein bisschen. Also, das, wie gesagt, du hast es nicht mit Grafikkarten, sondern du hast diese sogenannten Hashboards, also ne, das ist halt diese Spezialhardware, aber im Prinzip ist es das, du hast ein Board, das wird an deinen WLAN angeschlossen, anders als andere High-Performance-Computing-Sachen braucht das nicht viel Bandbreite, also da bist du bei, keine Ahnung, 300 MB im Monat oder so, was dein Miner irgendwie verbraucht, und im Prinzip ist es so, du hast einen die ganze Zeit laufenden, heiß werdenden Chip in deinem Wohnzimmer, der ist an ein paar größere Lüfter angeschlossen, damit die sich langsam drehen können und nicht so laut sind. Und das macht deine Wohnung gemütlich warm im Winter. Und das Gleiche kannst du machen mit Wasserkühlung und dann kannst du es an dein normales Heiznetzwerk anschließen. Riot macht da entsprechend, also nicht die League of Legends machen, sondern Riot mit einer 3 statt einem E. Die machen genau das, dass du halt, dann läuft da im Prinzip einfach Wasser durch und das heizt deinen normalen Heizkreislauf und ist halt im Zweifel günstiger als einen Wärmetauscher, weil du halt auch noch Bitcoin rauskriegst aus deiner Heizung. Ja. Und deine Heizung produziert Geld und Wärme und mit dem Geld, was die Heizung produziert, kannst du die Wärme gegenfinanzieren und deshalb ist dann Strom wieder auf einem entsprechenden Level und du kannst Erdgas oder sowas ersetzen, weil du halt Strom auch aus Photovoltaikanlagen kriegst und kannst das auf dem Dach anschließen und so weiter. Und das ist genau das Gleiche. Es ist einfach, jeder kennt das, Rechner werden bei hoher Last heiß und diese Hitze nutzt du, um deine Wohnung oder dein Gewächshaus oder das Schwimmbad oder dein Pool oder was auch immer zu heizen.
Das Gleiche könnte man eigentlich auch mit Large Language Models machen, die man quasi hostet selber, aber dann sagt, okay, Leute, guck mal, ich habe hier ein Large Language Model. Hier habt ihr die Heizungen mit den Chips drin, die dieses Large Language Model betreiben. Ihr kriegt einen Teil von den Gewinnen ab, wenn Leute Anfragen schicken. Das wäre eigentlich auch eine gute Idee für OpenAI, ein neues Geschäftsfeld aufzumachen.
Genau, das wird auch schon gemacht. Das wird noch zu wenig gemacht, aber tatsächlich das Hauptthema ist da die Flexibilität. Du kannst halt, wenn es jetzt mittags wird's warm, weil, gerade Frühling, nachts ist es super kalt und mittags ist es zu warm, um die Heizung anzulassen, dann kannst du dein Large Language Model kannst du nicht zwischendurch pausieren. Du kannst nicht, weil du hast eine Vorgabe, wie viel Computing Power du zur Verfügung stellen musst. Und das ist halt sonst anders. Das ist halt, das kannst du bei Bitcoin, kannst du das hoch und runter fahren, von jetzt auf gleich, vollkommen egal, weil du keine Verpflichtungen hast, weil es auch komplett dezentral ist an der Stelle. Und das führt dazu, dass du zum Beispiel auch sowas machen kannst wie, und da experimentieren die jetzt gerade, das ist 21 Energy, machen das, die gucken, wie sie Stromforecasting in deinen Heizplan mit einbauen. Dass sie quasi sagen, okay, ich heize die Wohnung dann, wenn der Strom günstig ist und höre auf, die Wohnung zu heizen, wenn der Strom gerade teuer ist, um die Heizkosten entsprechend zu senken, weil du ja so grob 24 Stunden weißt du, wie sich Wetter entwickelt, wie sich Stromkosten entwickeln. Du hast, je näher du dem Zeitpunkt kommst, desto klarer werden die Preise auf dem Strommarkt. Und wenn du dann so einen Stundentarif hast, dann kannst du sagen, alles klar, so wie ich beschließe, ich mache meine Spülmaschine um die Mittagszeit an, weil da der Strom am günstigsten ist, heize ich die Wohnung tendenziell um die Mittagszeit. Oder mache ich den Wasserboiler um die Mittagszeit hoch, weil ich halt die Strompreise mache. Was du auch mit einer normalen Heizung natürlich machen könntest. Mhm. Aber zusammen mit Bitcoin und Bitcoin-Mining ist es dann nochmal ein spannender Extra-Case.
Also wenn man das Problem mit den Large-Language-Models löst, dass die halt die ganze Zeit laufen müssen im Gegensatz zu Bitcoin, fände ich das eigentlich einen ganz interessanten Business-Use-Case.
Die Kombination ist das Spannende. Weil du quasi, ja, die Large Language Models sind halt grundlastig.
Schon.
Ja, genau. Die sind halt die Grundlast, ne? Die Grundlast, die du, ja, wenn du weißt, dass du eine bestimmte Menge an Hitze permanent produzieren willst, dann machst du über ein Large Language Model. Da kriegst du aus der Kilowattstunde viel mehr an Revenue raus. Aber du bist halt, ja, nicht so flexibel. Und das heißt, du machst quasi den flexiblen oberen Teil, machst du mit Bitcoin Mining, und den unteren Teil machst du mit High Performance Computing. Und so einen semi-flexiblen Teil kriegst du im Zweifel noch mit Cloud-Computing-Anbieter, also genau, und das ist, da hast du so ein Abschichtungsmodell, was insgesamt natürlich dann die Kosten auch für Large Language Model Computing Power senken kann.
Mhm. Interessant. Also es ist auf jeden Fall, das mit den Heizungen, das ist ein sehr, sehr interessanter Use Case, also wäre ich nie drauf gekommen, dass es sowas überhaupt gibt. Mhm. Was macht aber Sinn, sehr, ja, also auf jeden Fall.
Und das ist ganz spannend, weil das tatsächlich, also anders als das Thema AI, ist Bitcoin tatsächlich etwas, was in Deutschland eine super starke Community hat. Weiß nicht, ob das aus der Sparbuchkultur in Kombination mit dem Engineering kommt, aber es ist was, es gibt also von diesen Heizungsanbietern sind erstaunlich vieles entweder deutsch oder deutschsprachige, also Österreich oder Schweizer Unternehmen, und wo es hier eine sehr starke Kultur gibt, auch was das Thema lokale Innovationsfähigkeit fördern angeht. Und das finde ich ganz faszinierend, weil es ist nicht alles weit weg irgendwo im Valley, wo irgendjemand seine KI-Firma macht, sondern es ist tatsächlich sehr lokal und du kannst sehr gut mit den Leuten hier arbeiten. Es gibt jetzt auch, es ist gerade eine Initiative Bitcoin im Bundestag durch gewesen und so. Und das ist so, ich glaube, das ist mehr die deutsche und die europäische Innovationslandschaft noch als KI, aber es ist in der Kombination unglaublich schlagkräftig.
Mhm. Ja, ich habe gerade mal auch schnell gegoogelt, um irgendwelche Unternehmen zu finden, und ich habe ganz viele Artikel schon gefunden zu diesem Heizungsthema.
Also, Moment, sehr, du kommst zu spät.
Ich komme zu spät, nein.
Es ist still early.
Ja, stimmt.
Direkt mal ein paar Investoren anrufen und fragen, ob die Bock haben.
Ja, genau, von der Kurzwahlliste. Also falls ihr hört, Onur hat da eine Idee.
Ich habe da eine Idee, so.
Genau, er sucht noch händeringend Investoren.
Nee, also ich finde die Idee an sich sehr interessant, also sehr, sehr spannend, und hab auch nicht gewusst, dass es sowas überhaupt gibt und dass man erstmal auf die Idee kommen muss. Die Wärme,
also ich weiß nur von meinen Freunden, die sich ein Haus gebaut oder gekauft haben und dann saniert haben, dass halt das Thema Strom immer viel wichtiger ist, als wenn du, ich sag jetzt mal, Privatmieter bist in einer, keine Eigentumswohnung, weil natürlich hast du deine Fixkosten, du achtest darauf und so weiter, aber es ist jetzt nicht so relevant, weil da achtest du schon darauf, was nimmst du, wo baust du das hin, hast du irgendwas, eine effiziente Steuerung, weil dann hast du noch irgendwie einen Heizungs-Boiler im Keller, der sorgt auch für Energie, was machst du mit der und so weiter. Mhm. Also ich glaube schon, dass da solche Themen immer relevant sind, aber so vor allem als Eigenheimnutzer ist das schon nicht unwichtig, finde ich. Also genau. Super interessant.
Aber auch Industriehallen oder so, ne? Also
du, ja, hast genau, super viel, vor allem auch da, ne? Noch mehr so.
Also bei uns um die Ecke ist hier der Schempark von Bayer, ne? Unglaublich energiehungrige Industrie. Jetzt musst du sagen, Bitcoin Mining hat eine Maximaltemperatur, womit du damit arbeiten kannst. Also du kriegst damit keine 1000 Grad oder so hin, sondern da bist du eher so im 60 bis 100 Grad Bereich maximal, je nachdem, wie du es machst. Vielleicht mit ein paar Wärmetauschern kommst du noch ein bisschen höher, also Wärmepumpen. Aber trotzdem, natürlich ist die Möglichkeit, auch im Industriebereich Wärmekosten zu sparen, dadurch ganz massiv. Weil also diese ganzen kleinen Sachen, auch im Lebensmittelbereich oder so, was du da halt einfach an Kosten einsparen kannst, das ist der Grund, warum ich glaube, dass Bitcoin eine der großen Nachhaltigkeitsrevolution mit sich bringt, die wir in den nächsten Jahren sehen werden.
Wo du das erste Mal Nachhaltigkeit gesagt hast, habe ich eigentlich daran gedacht, dass Geld wird ja produziert quasi, ne? Aber der physische Geldanteil am Weltmarkt ist ja sowieso nur ein Bruchteil, also ein kleinerer Teil im Verhältnis zum Ganzen. Aber ich dachte, du beziehst dich darauf, weil die Produktion dieses Geldes kostet ja auch Strom und Energie und Materialien, die müssen ja auch produziert werden.
Und das ist noch nicht mal der große Teil. Aber das ist ein großer Teil. Und das geht in so einen anderen Teil. Bitcoin ist ein mengenmäßig begrenztes Geld. Euro, Dollar und so weiter sind das alle nicht. Das heißt, Bitcoin ist immer deflationär. Das heißt, der Wert meines einzelnen Bitcoins in Form von Kaufkraft steigt permanent. Jetzt momentan in der Adoptionsphase sehen wir das ganz massiv, ne, von irgendwie Mitte letzten Jahres bei 15.000 pro Bitcoin jetzt auf 67.000 Euro pro Bitcoin. Das ist natürlich nochmal, also das ist, ne, fast schon Hyperdeflation. Aber grundsätzlich steigt der Wert deines Geldes. Der Effekt, wenn dein Geld später mehr Kaufkraft hat als heute, ist ein bewussterer Konsum. Also einfaches Beispiel, wenn ich überlege, ich kann mir heute einen Spaten kaufen für 10 Euro und die 10 Euro sind in einem Jahr noch 8 Euro wert, aber ich habe den Spaten dann schon, dann ist es gut, wenn ich den Spaten kaufe. Wenn ich die Option habe zu sagen, ich kaufe mir den Spaten, aber die 10 Euro sind in einem Jahr, haben eine Kaufkraft von 12 Euro, dann ist ein anderer, ist der, da muss ich mir überlegen, ist mir dieser Spaten 12 Euro wert? Und im anderen Fall muss ich mir nur überlegen, ist mir der Spaten 8 Euro wert? Und das heißt, du hast einen viel exzessiveren Konsum. Du hast durch Gelddrucken werden Anreize zum nachhaltig und besonnenen Wirtschaften gewissermaßen zerstört, weil wenn du eh mehr Geld hast, als du brauchst, Niedrigzinspolitik, ne, wie viele Investments du machst, wenn du sagst, oh, ich habe hier mehr Geld, als ich brauchen kann, dann investierst du auch in Sachen, die nicht sinnvoll sind. Und das heißt, das ganze Thema bewussterer und nachhaltigerer Konsum wird durch ein deflationäres Geld massiv gefördert.
Ich habe da, um auf KI nochmal zurückzukommen, ich habe auch bei meinen Recherchen ein bisschen so gelesen, dass diese ganzen KI-Agenten, von denen wir am Anfang gesprochen haben, Bitcoin halt verwenden, so wie du es gesagt hast. Das ist ja, also Bitcoin, KI profitiert von Bitcoin, um sich einfach Zahlungen schneller zu machen, auch über Grenzen hinweg. Und die haben die interessante Theorie aufgestellt, oder vielleicht ist es sogar schon Praxis, dass KI selber Bitcoin horten kann, um am Markt einfach direkt teilzunehmen. Und sprich, selber Bitcoin verkauft, einnimmt und dann damit weiter irgendwelche Transaktionen ausführt. Kann es nicht dazu führen, dass quasi der Bitcoin-Markt teilweise fast nur noch von KI gesteuert wird oder KI-Agenten, die hinterher nur noch Bitcoin verwenden, ganz extrem gesprochen, was natürlich nicht so krass passieren wird wahrscheinlich. Aber hat das nicht irgendwie auch Auswirkungen, wenn jetzt eine KI, wie du gesagt hast, zum Beispiel 30% hortet einfach und einfach nicht verkauft, aus irgendeinem Grund, weil keiner weiß, warum die KI so handelt, wie sie handelt, sie verkauft einfach nicht. Dann sind ja 30% raus aus dem Markt, weil sie einfach nicht loswerden. Also die KI lässt sie nicht raus auf dem Markt. Kann das nicht einen großen Einfluss und große Schwankungen haben, wenn solche KIs da mit teilnehmen?
Also du hast es, ob das jetzt eine KI ist oder ein Mensch, ist vollkommen egal. Ne? Der Großteil der Bitcoin, die im Umlauf sind, von den 21 Millionen gibt es momentan irgendwas 19,5 Millionen sind bereits produziert und die restlichen werden bis 2120, glaube ich, produziert. So, der Großteil, natürlich, also wenn du auf das Thema Preisschwankungen gehst, dann hast du immer das Thema, ne, je mehr Leute ihre Bitcoin nicht verkaufen, desto, und im Verhältnis, wie der Demand ist, also ne, wenn mehr Leute Bitcoin haben wollen und manche Leute das halten, dann steigt der Preis. Und das macht keinen Unterschied, ob das eine KI ist oder nicht. Ne? Ein großer Teil der Bitcoin sind entweder in privaten oder also ne, werden von Leuten gehodelt, also einfach gehalten und stehen auch gar nicht auf dem Markt zur Verfügung. Die Preisprognose entsteht nur mit einem sehr, sehr geringen Anteil der Bitcoin. Also es ist nicht so, dass an den Börsen irgendwie die gesamten 19 Millionen Bitcoin im Umlauf wären, sondern keine, vielleicht ein oder so, ist immer schwer so ein bisschen zu sagen. Ne? Und auf dieser einen basierend der beweglichen Masse und der Rest ist eh schon relativ starr. Der Großteil nimmt gar nicht am Markt teil und der Preis berechnet sich nur daraus. Und natürlich hast du das. Natürlich hast du Angebot- und Nachfrageverhältnisse. Jetzt gerade mit den ETFs, die reingekommen sind und massiv viel Bitcoin haben wollen. Und auf der anderen Seite Leute, die sagen, also ich weiß, dass meine Bitcoin später mehr wert werden, also werde ich die jetzt schön halten und die nicht verkaufen. Hast du das auch? Ob das eine KI macht oder ein Mensch, spielt an der Stelle keine Rolle.
Ich habe im Januar den Hinweis bekommen, dass halt durch diese ETFs, die du jetzt erwähnt hast, die waren ja vorher, ich weiß nicht, ob die wirklich als Buchgeld drin waren oder einfach nur theoretisch festgehalten wurden, aber ab einer gewissen Menge müssen sie die physisch halten, so war quasi die Aussage. Und das war dann dieses Jahr soweit. Und das wurde mir im Januar halt gesagt, dass dann heißt, okay, dadurch, dass sie dann halt massiv einkaufen müssen, um diese physisch quasi im Bestand zu halten, wird sich das auf den Bitcoin-Markt wieder spiegeln, genau, quasi, und die Preise werden steigen. Würdest du sagen, dass der rapide Anstieg des Coins damit zusammenhängt oder unter anderem? Oder?
Ist ziemlich sicher ein Teil davon. Ne? Ich mach keine Preisspekulationen. Aber was wir sehen
keine ist... Anlageberatung.
Und keine Anlageberatung und bla und blub, ne, das Ganze drumherum. Was wir aber sehen ist, du hast eine Produktion von circa 900 Bitcoin am Tag, also das heißt circa, das ist ziemlich genau 900 Bitcoin, derzeit, die sich in einem Monat grob halbieren wird, weil es alle 4 Jahre ein Halving gibt und dann werden nur noch halb so viele produziert. Und dem
was ist ein Halving?
Halving bedeutet, dass die Menge an, also wenn du einen Block findest, ne, mit diesem, über diesen Hash-Algorithmus, was wir vorhin hatten, wenn du einen Block findest, dann kriegst du dafür einen, kriegst du die in diesem Block ausgeschütteten Bitcoin. Das waren am Anfang 50 Bitcoin, dann 25 Bitcoin, dann 12,5 Bitcoin. Alle 4 Jahre halbiert sich dieser Block-Reward und dadurch kommst du auf diese 21 Millionen, weil du quasi, ne, 4 Jahre 50 plus 4 Jahre 25 plus 4 Jahre so, und damit nähert sich das asymptotisch an. Und das ist das Halving und das passiert alle 4 Jahre, kann man auch relativ präzise festlegen, wann das passiert, und dann halbiert sich einfach der Supply neuer Bitcoin. Und was wir halt sehen ist, momentan haben wir 900 Bitcoin, in Zukunft kriegen wir 450 Bitcoin am Tag und gleichzeitig versuchen die ETFs irgendwas zwischen 9 und 20.000 Bitcoin am Tag zu kaufen.
Verstehe.
Und wie sich dieses Supply-Demand-Gefälle auf den Preis auswirken wird, überlasse ich dann dem Einzelnen.
Also, ja, okay, verstehe. Also das heißt, theoretisch, auch wenn nächstes Jahr dann halt 450 nur noch produziert werden, ist aufgrund der Mangelerscheinung quasi, wird sich dann der Preis halt am Markt dementsprechend regulieren, theoretisch.
Tendenziell nach oben gehen.
Genau, sodass du quasi 450 hast, aber die mindestens genauso viel wert sind wie vorher auch.
Bitcoin Mining ist über die Zeit auch immer attraktiver geworden, weil die Bitcoin, die du kriegst, im Kaufwert massiv gestiegen sind.
Verstehe. Interessant. Was wäre das dann, eine Folge über Bitcoins, wenn wir nicht das Thema Kurs und Kursschwankungen einmal angegangen wären? aber auf jeden Fall super interessant. Ich denke, es wird auf jeden Fall einige Leute geben, die das Thema interessiert. Für mich war das super lehrreich. Unut, hast du noch eine konkrete Frage zu dem Thema?
Letzte Frage wäre eigentlich, um nochmal, also was wäre, wie siehst du die Zukunft mit Bitcoin und KI einfach im Allgemeinen? Also was glaubst du, was wird jetzt noch auf uns zukommen, wenn diese beiden Technologien aufeinanderstoßen? Jetzt gibt es ja noch nicht so viel, wir sind ja noch in den Anfängen wirklich. Was glaubst du, wie sehr wird Bitcoin die KI weiterbringen und wie wird KI Bitcoin weiterbringen? Weil das kann ja in beide Richtungen gehen.
Genau, also inwiefern wird Bitcoin KI weiterbringen? Ich glaube, da ist das Thema, dass Bitcoin die Aktionsreichweite von KI sowohl im digitalen als auch im physischen Raum massiv erhöhen wird. Also, weil KIs plötzlich in der Lage sind, ökonomische Akteure zu werden, können sie einfach mehr machen, weil sie halt nicht mehr nur auf Schnittstellen, die vordefiniert und mit rechtlichen Rahmenagreements drumherum angewiesen sind, sondern weil du plötzlich eine Ad-Hoc-Nutzung machen kannst. Du hast plötzlich die Möglichkeit, dass du sagst, mehrere verschiedene KI-Agenten können um die Erledigung einer Aufgabe in einem Markt miteinander konkurrieren und dafür bezahlt werden, weil es plötzlich ein ökonomisches System zur Qualifikation von welcher KI-Agent löst das Problem am besten gibt. Das ist das eine. Ich glaube auch, der Übertrag in die reale Welt wird über das Thema IoT ganz massiv, weil was wir natürlich sehen ist, IoT und das Thema Machine-to-Machine-Kommunikation funktioniert optimalerweise auch hier mit Bitcoin, weil du halt die Möglichkeit hast, einfaches Beispiel, dein Auto fährt an die Ladesäule, wird geladen und bezahlt seinen Strom. Während der Strom ins Auto fließt, fließen die Sats vom Auto in die Tankstelle. Und du bist nicht darauf angewiesen, dass du eine Tankkarte von, keine Ahnung, dieser oder jeder Ladestation hast, sondern du kannst es überall machen, weil das Payment-System ein offenes, nicht proprietäres System ist, was, ne, mit einem offenen Standard, wo jeder mit interagieren kann. Und das funktioniert natürlich auch, wenn du KI und IoT und offene Payment-Systeme miteinander kombinierst. Das ist, glaube ich, der andere große Punkt. Und auf der anderen Seite werden wir, glaube ich, sehen, dass das Thema, also gerade in dem Bereich Wärme, was ich vorhin schon mal hatte, wird das Thema KI ganz spannend. Und ich glaube, es wird eine ganze Reihe an Punkten geben, wo diese Themen einfach sich verbinden, weil du Use Cases in Bitcoin noch besser abbilden kannst, wenn du Automatisierung und Steuerungslogik über KI realisierst, die du vorher menschlich machen müsstest. Und dann hast du halt auch, also du hast überall das Thema des Bottlenecks, des menschlichen Bottlenecks, was einfach zeitlich ist. Und das ist, hast du halt auch bei KI, also bei KI hast du es auch mit verschiedenen Themen, wo du sagst, okay, wie willst du das machen, wie willst du damit umgehen, wie viel willst du für bestimmte Sachen zahlen oder sowas. Du kannst viel mehr über KI übernehmen lassen und deshalb werden, glaube ich, auch viele Bitcoin-Use-Cases, Payment-Use-Cases, Mining-Use-Cases und so weiter durch KI einfach deutlich weiterentwickelt werden. Und das ist, ne, deshalb, es ist, Bitcoin is the lifeblood of advanced AI, halte ich für einen sehr gelungenen Titel, weil es genau das ist.
Das war ein sehr schöner Abschluss.
Ja, vielen, vielen Dank.
Martin, danke für deine Einschätzung. Es war wirklich sehr, sehr spannend, um auch mal sehr Bitcoin gerne. Nochmal mit KI zu beleuchten und andersrum. Du hast auch noch deinen eigenen Podcast, das hatten wir vergessen am Anfang zu erwähnen. Genau. Wer sich für Bitcoin weiterhin und ein bisschen mehr Deep Dive möchte, der kann sich den Bitcoin-Effekt anhören.
Notsignal.space ist der Hauptpodcast. Bitcoin-Effekt war, der Trend geht ja zum Zweitpodcast, weil der Zweitpodcast, den haben wir aber momentan erstmal wieder pausiert. Notsignal ist der Bitcoin-Podcast. Bitcoin-Effekt war der, wo wir geguckt haben, wie sehen Bitcoin-basierte Geschäftsmodelle aus und das mit verschiedenen Leuten durchgegangen. Das ist aber momentan pausiert. Genau, also deshalb hauptsächlich Notsignal.space.
Also wir schreiben es in die Shownotes, da kann man es dann auch noch wieder sehen. Die beliebten Shownotes, wo nie jemand reinguckt. Ich hoffe, ihr guckt rein, das ist super wichtig.
Noch eine Empfehlung für die Shownotes, wenn man sich das Thema KI und Payment Streaming zusammen anschauen will, finde ich, ist eines der, also für mich sehr inspirierenden Bücher, ist Darknet und Daemon von Daniel Suarez. Der ist so ein Near-Future-Fiction-Autor. Und der hat, also ist ein Zweiteiler, deshalb Daemon ist der erste Teil, Darknet ist der zweite Teil. Und da geht es genau um das Thema, eine KI, die sentient wird und dann aber auch als ökonomischer Akteur auftritt und wie das zusammenspielt. Und das hat super viele spannende Szenarien, die einfach zum Nachdenken anregen und große Leseempfehlung an der Stelle.
Cool. Das glaube ich mir aufgeschrieben, packen wir rein in die Shownotes.
Vielen Dank, Martin.
Super.
Sehr gerne.
Super spannend. Wir bedanken uns auch bei den Zuhörern und freuen uns aufs nächste Mal. Danke und auf Wiederhören.
Bis dahin.
Ciao. Ciao.